Hallo und herzlich willkommen zu Mathilde und Georg produzieren. Hier ist jetzt Platz für einen guten Joke, den ich mir nicht ausgedacht habe. Unterhaltung.
Okay, Mathilde, ich will jetzt nicht diese Folge hier gleich mit so einer Maßregelung starten, aber ja. Mathilde, ich habe nicht von dir erwartet, dass du dir einen Joke ausdenkst. Also du kannst dir einen ausdenken oder nicht, aber ich finde, du bist nicht verpflichtet, dir einen auszudenken vorab. Aber Mathilde, du bist doch Improvisationeurin.
Ja, ich bin Improvisationeurin.
Du hättest einen Joke improvisieren können.
Ja, das stimmt. Okay, das Ding ist, ich bin gerade ein bisschen krass aus der Übung.
Ha. Machst du nicht so viele Zoom-Improv-Shows?
So. Du, ich mach echt wenige. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas an Zoom-Improv. Das Improv an sich ist schon, hat so was Lames, ne? Und ich habe absolut kein
Total.
Problem damit.
Ja.
Ich bin glücklich, lame zu sein, alles easy. Aber Zoom-Improv hat ein Level an Lameness, die auch für mich zu weit geht.
Ich glaube, ein ganz großer Punkt daran ist, also ein Hauptpunkt ist halt wirklich, dass du keine Reaktionen hast. Dass du die Leute nicht lachen hörst. Weil wenn man die Zeit hat, sich zu fragen, was zur Hölle tun wir hier gerade eigentlich, dann wird's schwierig.
Dann wird es dir halt,
und
dann wird
Bühne,
es dir halt so bewusst.
Genau, auf der Bühne hörst du halt das Lachen und denkst, ah nee, cool, läuft.
Ja, aber auf Zoom bist du so, ah, okay, ich spiele gerade ein geiles Krokodil, was Pflanzen kaufen will und keiner reagiert und du bist so, ah, cool, das ist das Dümmste auf der Welt.
Yo.
Das ist so meine Einstellung zu Zoom-Shows.
Das ist das Dümmste auf der Welt. Also es geht wirklich nicht dümmer. Das ist vielleicht jetzt, also wir steigen in diese Folge ein mit krassen Hot Takes und legen uns wieder mit Kolleginnen und Kollegen an. Weil wenn ihr das hier hört und ihr Zoom-Impro-Shows macht, was ihr macht, ist das Allerdümmste auf der Welt.
Dümmste auf der Welt.
Es gibt sehr viele dumme Sachen auf der Welt. Was ihr tut, ist noch dümmer.
Ja, weißt du was Dummes ist? Hm? Oh mein Gott, ich hoffe, ich bin mir sicher, dass du meine, oh mein Gott, streiten wir uns? Nee, wir werden uns nicht streiten. Weißt du was Dummes? Impfgegner.
Ja, was denkst du denn, Mathilde? Ich meine, ich versuch's jetzt mal so viel Edge hier reinzubringen wie möglich, indem ich Edge rausnehme, den ich sonst hätte. Ich bin ja zurzeit auch, das habe ich in den letzten Folgen angedeutet, das hat sich auch nicht geändert, psychisch, sagen wir mal, eher angeschlagen. So. Und das bringt es auch mit sich, dass ich etwas milder werde, ja, weil ich von mir selber halt so dann nicht so viel halte in der Zeit, in der ich psychisch bin, weil halt die Selbstzweifel, die eh noch groß sind, aber die halt sonst so auch so von dieser künstlerisch-performerischen Egomanie dann irgendwie überschattet werden. Weil die stärker sind, deswegen bin ich etwas nachsichtiger mit Leuten, die ich sonst einfach nur als Idioten betiteln würde. Aber ja, aber Impfgegner sind Idioten. Oder schlecht, das hier. Oder schlecht informiert, arme Schweine, die hinterhältigen.
Aber das Ding ist, sie informieren sich ja ganz viel. Das ist ja ihr ganzes Ding, ist wie krass die sich informieren.
Ja.
Also schlecht informiert sind sie nicht. Die sind einfach mit schlechten Sachen informiert.
Ja, das meine ich mit schlecht informiert. Ich verstehe, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man einmal in dieser Spirale drin ist, ja, und dann halt natürlich auch immer von Seite zu Seite springt, wo ähnliche oder noch schlimmere Theorien dann immer wieder aufgemacht werden. Es ist trotzdem bescheuert. Ich habe ein kleines bisschen Verständnis und Mitleid für für manche Leute, die da drin leiden. Weil wenn man sich solche Seiten mal anguckt, das ist halt, also ich habe ja keine Kinder und gehe davon aus, dass ich es vermeiden werde, jemals welche zu bekommen. Aber wenn ich mir vorstelle, du hast Kinder, du bist für die verantwortlich und du willst dich informieren über eine Impfung, weil hey, es gibt ja Risiken. Und dann landest du halt auf Seiten, und diese Impfkritiker-Seiten sind ja wirklich, wo animierte GIFs mit Totenköpfen und Spritzen drauf sind. Ja. Und zwar ja. ohne Ende. Könnte man sagen, oh, das sieht unseriös aus, weg damit.
Ja, aber dann führt das zu deinem Kind 99 Cent Salami. Okay, das ist auch Gift. Ja.
Klar. Ich meine nur, ja, was diese Leute tun, ist bescheuert. Wenn ich gerade nicht in so einem, in so einer Wolke des, des Mitleids mit mir selbst und der ganzen Welt wäre.
Das ist schön, dass du deine Wolke teilst.
Ja, siehst du,
das ist sehr lieb von dir. Du bist so großzügig mit deinem Mitleid. Es ist nicht nur für dich. Nee, du teilst es mit jedem, mit der ganzen Welt.
Wow.
Wir kriegen alle ein bisschen von Georg Kamera Mitleid. Und das ist eine wunderbare Rebsorte des Mitleids. Aha. Das ist nicht 0815 Mitleid. Das ist Georg Kamera künstlerisch ausgebildetes Mitleid.
Wow.
Und das ist was Besonderes.
Okay. Meinst du, wir können damit Geld verdienen? Meinst du, man kann dieses Mitleid verkaufen?
Ja, in so einer Deo-Sprühdose. GK Mitleid. Ja, aber dann, weißt du was, dann würden wir halt deins verkaufen und meins verkaufen und deins würde sich besser verkaufen, weil du immer noch ein Mann bist und alle wollen das männliche Mitleid.
Wollen alle das männliche Mitleid? Ist es nicht so, dass Menschen gerade auch emotionale Arbeit viel mehr von Frauen annehmen?
Ja, das stimmt, aber wenn wir das so in Sprühdosen verkaufen, ist das männliche Mitleid das so coole, krasse, harte Mitleid, so bläh, 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 Mitleid. Und das weibliche ist so, oh mein Gott, ouchi, 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 Mitleid.
Okay, ja. Ich weiß nicht, ich fühle mich zurzeit auch eher wie, oh mein Gott, ouchi, 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 Mitleid. Ich fühle mich wie eine Frau. Ich glaube, das ist
oh
mein Problem.
Gott.
Ja, okay. Ja, ich weiß, ja. Das ist jetzt hier als PC-Podcast auch so viel. Das war meine sehr verehrten Damen und Herren und nicht-binäre ZuhörerInnen. Das sollte jetzt kein Scherz auf Kosten von Trans-Menschen sein, sondern es war ein Scherz auf Kosten von heteronormativen Geschlechterbildern. Aber vielleicht muss ich das erklären, weil ich jetzt gerade auch. Wie man hört, auch viel mehr Sorge habe, dass irgendwas, was ich sage, falsch interpretiert werden könnte.
Ich weiß nicht,
ob das ein guter Podcast wird heute.
Ich glaube, das ist okay. Ich finde, unser Podcast hat seit Corona-Zeiten interessante Prägungen. Es verändern sich Sachen. Wir sind manchmal tiefsinniger, manchmal dümmer. Mhm. Und manchmal wird es einfach nicht der beste Podcast. Und das ist okay.
Wow. Okay.
Ja. Ich meine, schau mal, Georg, wir schulden hier niemanden etwas. Das habe ich dir ja schon gesagt.
Das stimmt, ja.
Außer uns selbst. Ja. Und darum geben wir uns selbst, was wir uns geben können. Und manchmal ist es genug und manchmal ist es zu wenig und manchmal, sehr oft, ist es zu viel. Ich gebe mir zu viele Post-its. Ich habe überall Post-its. Ich habe Post-its auf Wänden, Post-its auf Tischen, Post-its in Jackentaschen und auf all denen stehen Sachen, die ich einfach nicht machen werde. Aber sie stehen irgendwo drauf und das heißt, ich habe mir was gegeben. Ich habe mir was gegeben. Und das ist alles, was ich habe. Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Kommen wir da jetzt nochmal raus?
Ja, komm, okay, Impfgegner.
Impfgegner, sorry.
Ich habe so ein Video gesehen über Impfgegner. Und ich wurde sehr wütend. Aber an einem Punkt sagen die halt irgendetwas so von wegen, wir wissen ja nicht, was Impfungen in der Zukunft der Person oder des Menschen machen werden. Zum Beispiel sagt eine Frau so, ja, wissen Sie, wie viele Leute an psychischen Problemen leiden? Und das kommt locker vor, Depressionen kommen von Impfungen. Ah. Und für ein Fünftel einer Sekunde war ich so, oh nein. Und das war so peinlich. Und dann habe ich mir das zu Ende geguckt und die waren so, ach so, Brokkoli ist gut gegen Krebs. Und ich war okay. So, okay, alles gut, alles gut, alles gut.
Das
alles
ist schön, wenn sie dann so, wenn sie so möglichst großflächig Schwachsinn erzählen, dass man das dann auch einordnen kann. Ne? So.
Ja, ja. Ja, so Brokkoli gut gegen Krebs, ich bin so, ich bin raus. Kein Problem, ich glaube an nichts.
Ja. Wo du von Krebs sprichst, kann ich eine lustige Anekdote von letzter Woche erzählen. Und bitte. Zwar über meine, auch so über den kranken Scheiß, der gerade in meinem Kopf passiert. Weil ich ja auch mit allen möglichen, gerne auch mal so mit allen möglichen irrationalen Angstgedanken und so rumspiele. Und es ist so, also ich bin jetzt nicht in dem Sinne hypochondrisch, würde ich sagen. Aber wenn man halt eh schon viel mit irrationaler Angst beschäftigt ist, dann ist so eine schwere tödliche Krankheit, das passt da ganz gut rein, ne? Die nehmen wir einfach mal mit.
Die findet ihren Ort. Ja, genau.
So. Und so war es tatsächlich, dass ich letzte Woche...
Wie Kekse im Supermarkt. Ja, einfach mal einpacken. Genau.
Hey, ich habe hier schon so viel anderen ungesunden Scheiß, da machen es die Kekse jetzt auch nicht mehr aus. Ja, auf jeden Fall irgendwann Ende letzter Woche hatte ich mal kurz unbegründete Sorge, dass ich eine schwere körperliche Krankheit haben könnte und habe dann natürlich das gemacht, was man immer tut, obwohl man es nicht tun sollte, nämlich Symptome gegoogelt.
Symptome googeln.
Ich weiß nicht, ob das ein Jingle braucht, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch deinen Jingle nicht sofort abschießen. Also ich habe Symptome gegoogelt.
Er ist tot.
Das tut mir leid. Auf jeden Fall habe ich Symptome gegoogelt. Okay. Symptome googeln. Naja, ich weiß nicht. Und es waren halt dann auch wieder so diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die man, Sachen so, die man eh hat. Also so wie auch bei die Hauptsachen, die mir aufgefallen sind, die ja auch Covid-19-Symptome sind. Verzeihung, die auch Covid-19-Symptome sind, so Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Ich habe das Gefühl, die stehen so einfach bei allen Krankheiten auf der Symptomliste.
Ja.
Und ich meine, hey, immer. Wie viele Erwachsene kennst du, die nicht die Hälfte des Tages generell müde und abgeschlagen sind? Also ich.
Nicht viele. Und die ich kenne, haben echt andere Persönlichkeitsprobleme. Genau, also
ich wollte sagen, ich kenne vielleicht drei.
Und wie findest du die drei? Let's be honest.
Einer von ihnen ist cool. Einer von ihnen ist richtig cool. Ja, deswegen wollte ich jetzt hier nur mal so einen Vorschlag an die verantwortlichen Ärzte, Gremien, wer auch immer das macht, die WHO. Nehmt doch einfach Müdigkeit und Abgeschlagenheit so von allen Symptomlisten erstmal runter, so als einen Schritt.
Ja, jedes Mal, wenn ich Symptome google, die ich habe, kommen immer so... Oh, sie leiden an, es sind so Stress- und Angststörungen. Und ich bin so, fickt euch. Kann ich nicht einfach eine Krankheit haben und das ist die Tablette?
Das wäre schön, oder? Das wäre so gut manchmal.
Einfach so, hier ist deine Fühl-dich-gut-Tablette. Ja.
Aber die fühl dich.
Oh, wie oft hast du?
Die Fühl-dich-gut-Tablette ist kein Psychopharmakum in dem. Also, erstmal, wir sind, glaube ich, das ist mir tatsächlich wichtig zu sagen, auch weil ich mich gerade mit der Frage natürlich auch aus persönlichen Gründen beschäftige. Psychopharmaka können sehr gut und sehr hilfreich sein und es gibt überhaupt keinen Grund, sie zu stigmatisieren oder so. Aber das Schöne an dieser Idee wäre, ist, dass die Tablette, die du nehmen musst, noch nicht mal direkt auf deine Stimmung einwirkt, sondern einfach, das ist so eine Tablette, die nimmst du einmal und dann ist einfach alles gut.
Ja.
So. Und es ist nicht so, dass die Tablette dich glücklich macht, weil bei allem positiven Entstigmatisierten, ich glaube, man hat so irgendwie so einen gewissen Vorbehalt gegenüber dieser Idee, so grundsätzlich, wie unbegründet der auch immer ist. Aber die Tablette macht dich nicht glücklich, sie nimmt einfach nur die Gründe zum Unglücklichsein.
Ja, oh Gott. Ja. Siehst du, das ist das Produkt, was wir auf den Markt bringen sollten.
Ja, so wessen Mitleid nehmen wir da jetzt? Ich glaube, dein und mein Mitleid reicht da nicht mehr.
Ja, nee, da brauchen wir so viel mehr Mitleid. Weiß
nicht, Tom Hanks Mitleid oder so.
Oder ja, Keanu Reeves. Immer noch gute Tom Hanks. Keanu Reeves, ist der noch gut? Mögen wir noch Keanu Reeves?
Also ich mochte ihn ja eigentlich nie, aber ich glaube, in den letzten Monaten ist er doch so irgendwie zum quasi Internetheiligen avanciert oder so im letzten Jahr.
Was hat er gemacht?
Ach, der einfach so ein cooler Typ gewesen.
Hat er Kinder gerettet?
Ja, ich glaube, gar nicht so konkret, aber er war halt einfach...
Hat er Frauen nicht belästigt?
Das hat er zum Beispiel bestimmt gemacht, also nicht.
Ah, cool.
Er ist cool. Halt wohl irgendwie also, so einfach der wholesomeste Star von allen, habe ich gelesen im Internet.
Ach so, ist es jetzt, weil er jetzt eine Freundin hat, die nicht 20 Jahre jünger ist als er, ne?
Das ist auch bestimmt ein Punkt. Ich glaube, es ist auch so der fährt immer noch mit der U-Bahn und so, der ist so bodenständig, der macht ganz Meine viel Güte. Charity-Work, aber hängt sie nicht an die große Glocke irgendwie so ja. ein Zeug. Er hat immer mal wieder so die coolsten Hot-Takes auf Social Media so und schreibt irgendeinem Fan so, hey, you're cool, alles Gute.
Wow. Das muss man mal schaffen. U-Bahn fahren, jemanden daten, der gleichaltrig ist, einfach ein bisschen wohltätige Arbeit und Leuten schreiben, dass sie nett sind. Das macht einen zum Heiligen. Ach so, Frauen nicht belästigen. Cool.
Ach so, ja, ja. Ich dachte gerade, cool, kann ich alles auch, aber dann ist jetzt, ach, Frauen nicht belästigen.
Dann war es so, Scheiße.
So gewisse Sachen, da kommt man einfach nicht raus.
Ja. Also, lecky, ne? Einfach mal, Ja,
es okay, war nee, was war jetzt das leid. Bild in deinem Kopf zu lecky?
Das ist wahrscheinlich immer noch du mit DVDs auf der Straße, aber anstelle, dass du einen Kuss willst, bist du so, schmeißt du die DVD gegen die Frau und bist dann so lecky und Motorboat ist Frau. Es war zu viel. Es war schrecklich. Es tut mir leid. Mein Gehirn ist manchmal schneller, als ich es will.
Ja, okay. Und wenn dein Gehirn schneller ist, als du es willst, dann erzeugt es Bilder von mir, wie ich Frauen auf der Straße motorboate, ohne sie zu fragen.
Manchmal.
Okay.
Manchmal tut es auch andere Dinge.
Okay.
Wie oft hast du zum Beispiel in dieser Zeit schon gedacht, dass du Corona hast?
Überraschend selten eigentlich.
Ich war mir schon ungefähr 15 Mal todessicher.
Krass. Ja, dann mach doch mal einen Antikörpertest.
Nicht nur so, ich denke, ich war so, ja, 60 Euro, aber man muss mit einem Auto hinfahren.
Abgefahren, ja.
Ach, ja. Vielleicht mache ich einen Antikörpertest. Und wenn ich die dann nicht habe, dann kann ich schön wieder paranoid werden.
Ja, aber um deine Frage zu beantworten, nee, sehr selten. Also ganz, also so zu Anfang, als es so mit der Isolation losging, so dann, wenn so leichte Erkältungssymptome habe ich eigentlich immer. Also ich bin sehr häufig so ganz leicht verschnupft. Also dass ich so einmal am Tag husten muss oder morgens halt mit einer verstopften Nase aufwache oder sowas. Und wie ich vorhin gesagt habe, sowieso Müdigkeit, Abgeschlagenheit, dieser ganze Bullshit, der auf den Listen steht. Auch so Kurzatmigkeit. Ich weiß nicht, seit der Isolation, ich brauche ein bisschen länger, um die Treppe hochzukommen. Liegt vielleicht einfach daran, dass ich mich generell weniger bewege. Aber hey, kann man nicht wissen.
Und als ich dann irgendwann mal gelesen habe, dass sind nur 5% der Fällen, aber Durchfall ist nur in 5% der Fällen ein Symptom. Und ich war so, hab ich immer. Ja. Ich hab immer Corona.
Du hattest schon Corona, da gab es noch gar kein Corona.
Ja.
Also nur die anderen Coronas, aber nicht das neue Corona.
Nicht das Covid-19.
Mhm.
Aber ich hatte es schon.
Na, da hat sich bei mir...
Ich habe irgendwie keine Lust, über Corona zu reden, merke ich.
Ich auch wenig. Wobei, ich hätte noch einen Corona-Hot-Take. Den habe ich tatsächlich vorbereitet für heute.
Go for it.
Ich wollte dazu noch sagen, es ist interessant. Bei mir hat sich, glaube ich, dann einfach relativ schnell da doch einfach so die Gewohnheit eingestellt. So, nee, also das sind jetzt so die... also, nachdem ich beim dritten Mal wegen der gleichen Standardsymptome gedacht habe, ich habe Corona, hat sich dann irgendwie gelegt. Und ich meine, klar, wir wissen, es gibt symptomfreie Verläufe. Gar nicht mal so selten. Also die neueren Forschungsergebnisse sagen ja wahrscheinlich sogar eher häufiger, als man gedacht hat. Also keine Ahnung, wer kann das schon sagen. Ich habe irgendwo bei mir in der Nachbarschaft, hat jemand die Parole angebracht am 1. Mai, also so diverse Parolen, aber unter anderem auch, was wäre, wenn Gesundheit immer vor Profit gehen würde? Oder so, ich weiß nicht, ob es wörtlich das war. Und das habe ich gesehen und habe das gelesen und dann ist mir aufgefallen, krass, jetzt kann ich diese ganzen Leute, die sagen, oh, wir müssen hier jetzt auch mal hier Exit-Strategie, Wirtschaft wieder hochfahren, zack, 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 zack. Ich kann die irgendwie ein bisschen besser verstehen jetzt. Weil, also, das ergibt Sinn. Also, ich verstehe, dass die verwirrt sind, weil es ja komplett außer wie soll man sagen, es ist ja wirklich nicht normal, dass Gesundheit und Menschenleben jetzt plötzlich vor Wirtschaftswachstum gehen. Also ich kann total verstehen, dass Leute sowas nicht gewöhnt sind. Also so, ja, aber hey, Moment, wie jetzt, seit wann, so. Also deswegen auch, wie bei Impfgegner, deswegen ist es immer noch scheiße, was sie sagen, aber das war mein Hot Take.
Hot Take. Aber das ist halt etwas, was mich oft nervt, ist dieses, ach so, ich bin's nicht gewöhnt und darum bin ich dagegen.
Nee, das ja.
Das ist ja bei vielen Sachen, ist es so, ah, okay, gewöhn dich dran. Es ist so wie Leute, die sagen, oh, ich bin es nicht gewöhnt, they-them-Pronouns zu benutzen. Es ist so, okay, gewöhn dich dran, sorry, aber das ist halt nicht ein riesengroßes Problem.
Absolut.
Es ist so, lass uns dran gewöhnen, dass die Gesundheit der Menschen wichtiger als die Wirtschaft ist. Obwohl, wie wir sehen, ist scheißegal, in Bayern öffnen die Restaurants und die Hotels, also
das ist nämlich das, wo ich hier bei meinem originellen Hot-Take auch drauf hinaus wollte. Ich wollte nämlich sagen, ich kann diese ganzen Leute auch beruhigen. Müsst euch keine Sorgen machen, es ist ja gar nicht so, dass Gesundheit und Menschenleben jetzt wirklich vor der Wirtschaft gehen. Wir sagen ja nicht, wir wollen so viele Leute retten wie möglich, sondern wir sagen ja nur, wir wollen gerade genug Leute retten, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht und damit dann mittelfristig auch die Wirtschaft. Also
macht euch keine Sorgen.
Macht euch keine Sorgen, die Politik in Deutschland ist immer noch zynisch genug.
Ja, und macht euch keine Sorgen, der Kapitalismus ist stark. Es ist so, der trainiert hart, er ist stark, er kriegt euch immer wieder. Keine Sorge. Ich merke, wie ich sehr genervt bin. Ich habe, ich war am 1. Mai, ich wohne in Kreuzberg und ich bin am 1. Mai rausgegangen, weil sehr viel los war. Mhm. Dann dachte ich so, ich gehe mal eine Runde laufen, ich gehe mal eine Runde spazieren. Neue große Aktivität von mir, spazieren gehen. Es war extrem voll mit Leuten. Und darüber können wir gerne diskutieren, dass man das nicht hätte machen sollen, bla bla bla.
Ja.
Aber dann habe ich herausgefunden, dass 5000 Polizeikräfte im Einsatz waren für, glaube ich, 1500 Demonstranten oder sowas in der Art. Und man muss sagen, ich wollte echt nur spazieren gehen. Ich war nicht in der Demo drin. Und ich lief eine Straße runter und die haben so eine Polizei-Menschenbarrikade aufgebaut und haben die Leute so in die Menschenmasse reingepresst, sodass du halt, die Polizei hat dich in die Masse reingepresst, anstelle dich einfach durchlaufen zu lassen, wo es weniger voll war. Weil sie halt nicht wollten, dass Leute zum Marianenplatz kommen. Und ich habe so eine Wut und einen Hass gegen die Polizei entwickelt. Und dann war so eine Frau, die sehr nett gefragt hat, hey, darf ich bitte durch? Ich möchte nicht in die Masse gedrückt werden. Ich möchte halt nicht zum O-Platz, wo hunderte Menschen stehen. Und sie hatte halt keinen Mundschutz an. Und der Polizist schreit sie nur an, so, wo ist ihre Maske dann, wenn sie Angst haben? Ne? Wo ist dann ihre Maske? Ja. Und ich war so, oh, ich verstehe es, sie hätte vielleicht eine Maske tragen sollen, aber come on, warum müsst ihr solche Arschlöcher sein?
Ja, da könnte ich jetzt sehr lange Geschichten erzählen über das Verhalten von Polizisten im Zusammenhang mit Demonstrationen und so weiter. Und ich bin aus verschiedenen Gründen kein großer Fan von den 1. Mai-Protesten, auch als radikaler Linker nicht. Also von der Praxis, wie sie in der letzten Zeit aussehen, aber es gab auch dieses Jahr jetzt wieder zumindest, also einen Fall, der wirklich auf Social Media ein bisschen größer geworden ist. Und es gibt jedes Jahr Fälle auch am 1. Mai, wo völlig unbeteiligte Leute, die wirklich einfach nur unterwegs sind, mal so präventiv von der Polizei auch wirklich mit harter körperlicher Gewalt irgendwie angegangen werden. Die natürlich danach ziemlich wenig Möglichkeit haben, in irgendeiner Form Schadensersatz zu bekommen. Oder, na, wie soll man sagen, mir fehlen heute so ein bisschen die Worte. Ja, halt einfach ihr Recht geltend zu machen, ja, trotzdem wir in einem Rechtsstaat leben. Das ist scheiße. Das ist tatsächlich, daran bin ich schon so gewöhnt, dass da auch so ein bisschen so eine Abstumpfung eingesetzt hat. So, ja, Bullen auf Demos sind halt scheiße. Und ich find's schön, wie du sagst, oder was heißt, ich find's schön, aber bezeichnend, wie du sagst, ich habe plötzlich so einen Hass auf die Polizei bekommen. Ich gehöre ja immer noch zu den Leuten, die sagen, naja, ich meine, klar brauchst du die Polizei irgendwie und es gibt genug Situationen, wo ich dankbar bin, dass Polizisten da sind und wo ich die Polizei rufe, aber in solchen Situationen muss man sich nicht ganz wundern, dass es Leute gibt, die rufen, ganz Berlin hasst die Polizei, wenn du sowas oft genug erlebt hast.
Nee, oh. Null, überhaupt nicht. Und das Ding ist, ich bin ja, ich verstehe das ja auch, ich glaube so als radikaler Linker darfst du ja die Polizei gar nicht mögen.
Ja. Ja, deswegen habe ich mich ja gerade auch so gerechtfertigt.
Ja, ja. Du hast halt, du darfst sie nicht mögen. Aber das Ding ist, manchmal ist sie nicht so schlimm. Da bin ich halt bei dir. Aber jedes Mal, wenn ich so vor einer Masse an Polizisten stehe, kommt so ein Hass raus. Das ist so ein Hass, den du fast im Mund schmeckst, wo ich möchte die echt anspucken und ich weiß, das ist übelst problematisch. Aber ich krieg halt so den Reiz, die anzuspucken. Und das Ding ist, ich bin echt nur so ganz schnell aus dem Haus gegangen und ich hatte halt auch kein Plakat oder so mit. Ich hatte auch meinen Mundschutz vergessen und hatte nur einen Schal umgebunden. Obwohl alle sich anscheinend, glaube ich, gefreut haben, weil sie alle durften sich vermummen dieses Jahr.
Ja, dieses Jahr ist Vermummungsgebot.
Ja. Genau. Und ich glaube, die haben halt gemerkt, dass ich nicht Teil der Demo war. Und dann waren sie so, aber die Regeln gelten auch für sie und haben mich zurückgedrückt. Und ich war so, oh, ich hasse, ich weiß nicht, es war nur purer Hass. Ich war sehr, sehr wütend und ja, das war mein 1. Mai. Andererseits bin ich auch so, es waren so viele Leute da, die auch nur da zum Zuschauen waren und die nicht bei der Demo waren und die nur da am Sekt trinken in der Masse waren, wo ich gedacht habe, ach, warum? Ja. Ich meine, ich weiß, es ist halt für Berlin auch ein wichtiger Partytag sozusagen, aber trinkt doch auf dem Balkon oder trinkt irgendwo zu Hause. Das macht es nämlich nur noch schlimmer und das macht die Polizei aggressiver, wenn Leute trinken.
Ja, ich weiß nicht, ob das die Polizei so aggressiv macht, wenn Leute da einen Sekt trinken. Ich weiß nicht, wie viele Vorurteile da, ich kann mich erinnern, vor Jahren wollte irgendein CDU-Lokalpolitiker in Neukölln, der hat in den Raum gestellt, dass man doch öffentliches Trinken in Neukölln untersagen könnte, dass das doch eine Idee wäre. Und er hat das aber auch gleich, er hat es gleich relativiert und hat gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass man allen öffentlichen Alkoholkonsum verbieten müsste. Also zum Beispiel das nette junge Pärchen, das auf einer Parkbank ein Prosecco trinkt, ist ja kein Problem. Also was er eigentlich...
Okay.
Ja, sag's. Genau.
Das Schöne ist, er hat nicht Sekt gesagt, er hat Prosecco gesagt, weil das ist klasse.
Ich möchte jetzt auch nicht garantieren, dass ich ihn wortgenau zitiert habe.
Nee, ist mir scheißegal, du hast ihn jetzt wortgenau zitiert. Ja.
Was ich so schön fand, ist, dass er damit halt so ziemlich eigentlich indirekt auch ganz klar sagt, worum es ihm eigentlich geht, ist das so, ja, die hässlichen armen Leute sollen nicht mehr so viel trinken in der Öffentlichkeit.
Ja. Oh. Wie so oft ist es ein Klassenproblem.
Oh, dafür fände ich den Jingle gut. Komm, den üben wir kurz. Also, wie geht der? Also,
wie so oft ist es ein Klassenproblem.
Ah, es ist halt richtig schwer, synchron zu werden über Zoom, ne, über das Internet mit dieser Latenz hier. Wie so oft ist es ein Klassenproblem.
Ja, sehr gut. Wie so oft ist es ein Klassenproblem. Klassenproblem.
Obwohl ich ja eigentlich eher ein Tenor bin und nicht so, aber in der Konstellation müsste ich ja wahrscheinlich runtergehen eigentlich eher. Also Moment, das kriegen wir jetzt hin. Klassenproblem. Das ist ein Klassenproblem und ein Klassenproblem. Ein Problem der Klasse ist ein Klassenproblem.
Oh. Wow, ich finde, unser nächstes Projekt ist einfach eine A Cappella-Gruppe.
Oh ja. Es ist eine sozialistische A Cappella-Gruppe.
Und damit gehen wir dann in den USA auf Touren. Ja. Die lieben A Cappella und werden den Sozialismus dann auch lieben. Pam, pam.
Pam, 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 pam. Ja. Cool.
Ja. Okay. Worüber wollte ich noch reden?
Ja, worüber wolltest du reden? Weil ich hab sonst nichts zu erzählen und wir haben die Hälfte der Zeit rum und ich bin jetzt schon müde, also.
Okay, cool, dann kann ich ein bisschen reden. Ich habe eine Serie gebinged. Ich merke halt, was
Darf ich kurz,
Corona.
Eine Zwischenfrage habe ich schon. Auf welcher Plattform hast du diese Serie gebinged?
Oh mein Gott, so gut, dass du fragst, Georg. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Netflix.
Oh, ja. Ah, ich hab's,
weißt
ich hab's
du, das
gehofft.
Kommt
ja,
aus,
ja, ja.
Weil Flix ist so, kann man sagen, um einen Film zu schauen, einen Flick. Und aber man schaut die halt im Netz, also Netflix.
Ja, geil.
Ja,
jetzt verstehe ich, warum diese
Plattform.
Webseite so heißt.
Ja, ja. Es ist eine super Plattform. Also kann
ich finde die auch toll.
Nur
ich finde die ganz toll.
Also falls ihr sie nicht kennt, netflix.com
ja.
oder de, glaube ich, gibt es in jeder Variante.
Kann sich da bestimmt
auch
anmelden für eine kostenlose Probezeit. Und ihr müsst dazu noch nicht mal irgendwie einen Code wie /Mukpu oder so eingeben, weil sie uns nicht sponsern.
Nee.
Nein,
aber wenn sie das wollen, wir sind bereit.
Wir sind bereit, also, aber wir sind, wie ihr in fast jeder Folge bisher gehört habt, auch einfach so bereit. Werbung für diese, oder was ist Werbung? Es ist ja keine Werbung. Wir sagen einfach, wie toll wir diese Plattform finden.
Und es ist einfach eine ehrliche Liebe. Eine absolut ehrliche Liebe. Genau, ich merke halt in diesen Corona-Zeiten oder insgesamt, ich tendiere zu so einem Binge-Verhalten, was Fernsehen angeht, was vielleicht auch andere Sachen angeht. Aber vor allen Dingen bei Serien merke ich, wenn ich eine anfange dann und ich den Rest habe und er ist nicht schwierig für mich zu finden, ich habe ihn da und ich könnte andere Sachen machen, aber keiner zwingt mich dazu, beziehungsweise ich habe keinen Boss, der mir 3 E-Mails schreibt, so von wegen, wo bleibst du, du musst jetzt arbeiten oder keine Ahnung, einen Termin, dann werde ich das einfach durchschauen. Ich habe es jetzt schon während Corona bei 4 Serien gemacht, glaube ich. Genau, aber die letzte Serie, das war jetzt nur so eine Reise in meinem inneren Monolog. Genau, ich habe eine Serie geschaut, die von Mindy Kaling produziert ist, die sehr süß war und mein Herz erwärmt hat. Und die hieß Never Have I Ever.
Ja, okay. Ich dachte gerade, ich habe davon gehört, aber ich habe Never Have I Ever in einem anderen Zusammenhang gehört kürzlich. Das
ist
ja dieses
halt
Trinkspiel,
auch ein Spiel.
Klar. Ja,
ja. Ja, so Trinkspiel oder was man bei Ellen auf der Couch spielt oder was Stars of the latest movie play Never Have I Ever.
Ja.
Und dann stellen sie so Sex- und Drogenfragen. Und
das ist so
risqué. Aber so heißt halt diese neue Serie, von Mindy Kaling produziert. Und es geht um ein indisches Teenager-Mädchen in Kalifornien. Und es ist so super schmalzig. Und ich habe jede Minute genossen. Ich habe geweint. Ich habe mich daran erinnert, warum ich früher Rom-Coms gerne geschaut habe. Und es ist so, wenn dieser Kuss kommt, dann hast du so Schmetterlinge im Bauch und bist so, oh mein Gott, das ist so süß. Und ich habe jeden Moment geliebt und habe mich wieder wie 14 gefühlt. Und das es war sehr schön.
Das freut mich. Das freut mich für dich, dass du ein gutes, angenehmes Binge-Watching-Erlebnis hattest. Viel mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen. Also es ist jetzt nicht so wie bei anderen irgendwie Trash-Shows oder so, wo ich jetzt so Nachfragen habe und so. Das klingt einfach wie eine nette Serie. Schön, dass du sie gesehen hast. Vielleicht muss ich auch nichts dazu sagen. Ich habe halt so das Bedürfnis. Ich fühle mich jetzt so verpflichtet, irgendwelche Takes dazu zu haben.
Nee, du musst nichts sagen. Aber du musst absolut nicht. Ich kann dir nur sagen, dass sobald die letzte Folge fertig war, habe ich gegoogelt, Never Have I Ever Season 2.
Okay.
Ich will mehr. Ich will sofort mehr. Ich kann sagen, ich habe sie am Sonntagabend angefangen. Um Montag um 11 Uhr war ich fertig. Es sind 10 Folgen, 30 Minuten. Ich habe mich beeilt. Aber das Letzte, was ich gebinged habe, war so richtig trashy, too hot to handle. Also,
darüber haben wir ja in der
Finger
letzten
weg.
Folge gesprochen.
Ich
habe mal reingeguckt in die erste Folge, aber ich habe es dann ausgemacht. Aber
ja.
jetzt.
Weil du hast eine Seele und ein Gehirn.
Ja, auch wenn die Seele gerade ein bisschen leidet, aber es war eher so, dass ich dachte, na, ich bin gerade einfach zu zerbrechlich und zu emotional verletzlich, um so vielen Idioten beim Ficken oder Flirten oder was auch immer zuzugucken.
Ja. Aber macht es dich, weil ich merke halt immer, Menschen sind natürlich unterschiedlich. Ja. Also okay, ja. Ist etwas, was ich über die Jahre gelernt habe. Aber für mich ist es halt immer so schwer zu verstehen, so wenn es Leuten schlecht geht, vor allen Dingen so mit psychischen Sachen, bin ich immer so, hilft es euch nicht, einfach Trash zu schauen? Weil es hilft mir immer so sehr, weil ich kann einfach mein Gehirn dann damit dumm machen. Und wenn mein Gehirn dumm ist, kann es nicht verstehen, warum es mir so schlecht geht.
Interessanter Take. Ja, ich glaube, Mathilde, das Problem bei mir ist, ich krieg's einfach nicht hin, mein Gehirn dumm zu machen.
Sag es.
Ich schaff's einfach nicht.
Ich wusste.
Geht einfach nicht, weißt du? Das wäre einfach zu harte Arbeit. Das ist zu viel.
Ja.
Ich krieg's einfach nicht hin.
Da kannst du so viele Stunden Trash-TV schauen, ne?
Ja. Das ist bei mir unterschiedlich. Aber also es gibt Zeiten, wo sich halt dieses nicht so gut gehen dann halt auch in der erhöhten emotionalen Sensibilität niederschlägt, was jetzt gerade der Fall ist. Und dann ist jetzt halt sowas wie diese widerlichen Menschen bei Too Hot to Handle zu sehen. Also sowohl wie scheiße oberflächlich sie sich benehmen, als auch wie kaputt und zerbrochen sie wahrscheinlich alle im Inneren sind, was sie halt überspielen, das will ich alles nicht an mich ranlassen.
Das kann ich verstehen. Ich meine, letztendlich sind die Sachen, die mir helfen, auch eher so alte Sachen zu schauen, nur um abzuschalten. Aber ich glaube, das ist auch sehr normal. Was wollte ich noch sagen? Okay, Never Have I Ever, sehr gut. Ich möchte ein Plädoyer machen. Das habe ich schon auf meinem persönlichen Instagram-Profil gemacht. Ein Plädoyer, dass man weniger Essen verschwenden soll.
Aha. Hot Take, okay.
Hot Take, ich weiß. Ich weiß, und ihr werdet hier alle sagen, dieser PC-linksradikaler Umweltschutz-Podcast mit der Impro-Tante. Aber.
Ich lass mir von der Impro-Tante nicht sagen, wie viel Essen ich wegschmeiß. Das Wegschmeißen von Essen ist Ausdruck meiner Freiheit. Okay?
Ja, es ist Ausdruck deiner Macht über die Natur.
Was? Meiner was? Was hast du gesagt?
Deiner Macht über der Natur.
Genau. Früher in der Wildnis mussten die Leute Bananen mit braunen Flecken essen. Und wir haben lange und hart dafür gekämpft, jetzt keine Bananen mit braunen Flecken mehr essen zu müssen. Und wenn du eine Banane mit braunen Flecken isst, statt sie wegzuschmeißen, dann pisst du auf die harte Arbeit von Hunderten von Jahren von Bauern und Revolutionären und Politikern und Wissenschaftlern.
Aha.
Da war das alles umsonst.
Okay, aber also aber man kann zum Beispiel mit einer braunen, verrotten Banane ein Bananenbrot machen.
Ja, kann man. Aber muss man nicht, weißt du? Wir haben es nicht mehr nötig, Bananenbrot zu machen. Bananenbrot. Wozu muss ich mir Bananenbrot machen, wenn ich mir einen Milka Tender im Späti kaufen kann? Hashtag,
okay,
Hashtag aber, Freiheit.
Okay. Das Ding ist, es ist halt für die Umwelt super schlecht, so viel Essen wegzuschmeißen, weil man braucht sehr viel Wasser, um Nahrungsmittel zu produzieren. Und
es gibt auch genug Wasser auf der Welt. Hast du mal nachgeguckt? Welt sind irgendwie 80% Wasser. Jetzt erzählst du mir, da gibt es zu wenig von.
Okay, also es ist nicht nur Wasser, es sind auch andere Ressourcen. Bananen werden zum Beispiel.
Bananen ist ein nachwachsender Rohstoff. Genauso wie nachwachsender Rohstoff, Banane. Genauso wie Kühe.
Okay. Ist leider, glaube ich, nicht so einfach, wie es für dich erscheint. Also Bananen werden zum Beispiel oft aus anderen Ländern hierher geflogen.
Ja. Wunderwerke der Technik, das Wunder des Fliegens, das ist doch was Schönes. Das ist doch was Schönes, dass wir das heute können, Mathilde. Oder willst du das jetzt auch noch mies machen?
Klar, naja, nicht mies machen, aber die CO2-Abstöße vom Fliegen sind beweislich schrecklich für unsere Umwelt.
Nein, nicht beweislich. Nicht beweislich, das ist die Sonne. Hast du nicht mehr nachgeguckt, das ist die Sonne, okay. Die ist nicht gut für die Umwelt. Da können wir gar nichts dafür.
Okay, kein Problem, aber das Ding ist, wir brauchen halt zum Beispiel Sonnenschein, um Bananen zu wachsen zu lassen.
Ja.
Ne? Also,
ja, haben wir doch auch. Deswegen wachsen die ja da, wo mehr Sonne scheint. Und wenn es jetzt, guck mal, wenn es so ist, ich weiß ja nicht, aber wenn es alles so ist, dass es immer wärmer wird und dann haben wir doch auch hier mehr Sonne, dann kann man doch vielleicht demnächst mal die Bananen hier vor der Tür, kann man hier die Bananen irgendwie in Brandenburg im Havelland-Bananen wachsen lassen oder musst du die nicht mehr um die halbe Welt fliegen? Ne? Aber das war auch wieder nicht recht. Das ist nämlich da, und da zeigt sich hier nämlich, wie dumm ihr alle seid.
Ja, wie zeigt sich das bitte?
Ja, dass ihr so dumme Sachen, dass ihr das nicht wollt, das hab ich doch, das bleibt mich in Ruhe.
Okay, dann lasse ich dich in Ruhe, aber vielleicht kannst du nächstes Mal einfach ein paar weniger Bananen kaufen.
Ich kaufe so viele Bananen, wie ich will.
Hashtag Freiheit.
Ja.
Oh, Mensch.
Genau, was wolltest du sagen?
Ach, nichts, das halt mir vor allen Dingen jetzt, wo ich 95% bis viel höher meiner Mahlzeiten zu Hause zu mir nehme und vorbereite, wird mir halt bewusst, dass man kann sehr einfach sehr viel Essen wegschmeißen. Ja. Und man muss bewusst aufhören, Essen wegzuschmeißen. Und man kann da kreativ sein. ZB, Bananenbrot.
Zum Beispiel, ja. Also tatsächlich muss ich sagen, ich finde jetzt auch, man muss sich nicht jedes Mal, weil man mal Essen wegschmeißt, jetzt das schlimmste, schlechteste Gewissen machen. Da habe ich so ein ganz kleines bisschen, bin ich der Meinung, von diesem widerlichen Typen, den ich gerade vorhin gespielt habe. Es ist eine gute Sache, zu gucken, wie man weniger Essen wegschmeißt. Und ich bin übrigens deswegen sofort zu Bananen gesprungen, glaube ich, weil ich exakt zu diesem Thema einen Anti-Food-Waste-Tipp bekommen habe von einer guten Freundin vor kurzem. Und zwar einzelne Bananen kaufen. Weil die meisten Leute keine einzelnen Bananen kaufen wollen, werden einzelne Bananen, so wurde mir erklärt und ich halte das für plausibel, häufig am Ende des Tages weggeschmissen in Supermärkten.
Ja, natürlich. Ja. Weil alle wollen die Bananen kaufen, die so alle zusammen, ne, so schön, die man dann schön verrotten lassen kann, aber die sehen halt gut aus, während sie noch gelb sind. Keiner will die. Aber das ist, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss darüber klarere Meinungen habe ich klar, aber ich muss meine Gedanken da klarer machen, weil ich die gerade nicht gut ausdrücken kann. Aber ich finde, es ist einfach so. Natürlich muss man sich nicht jedes. Ich schmeiß auch manchmal Essen weg. Weißt du, so nach dem dritten Tag Polenta bin ich auch so, oh mein Gott, fick dich. Wenn ich nochmal Polenta esse, töte ich jemanden. Aber ich versuche halt total. Zum Beispiel, ich habe gestern Polenta gemacht. Ich habe heute Polenta gegessen. Ich habe jetzt noch zweimal Polenta im Kühlschrank. Ich werde mich versuchen, das durchzuzwingen. Okay. Und das muss nicht jeder machen. Aber das Ding ist, du kannst halt immer auch kreativ deine Überreste benutzen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass Leute nicht darüber nachdenken, wie schlecht das ist. Also auf wie vielen Ebenen das schlimm ist. Und ja, keine Ahnung, darüber habe ich nachgedacht, weil ich ganz viel Pasta Frittata gegessen habe.
Ja, ich habe nicht so viel darüber nachgedacht. Ich bezweifle ehrlich gesagt ein bisschen, dass Essensverschwendung auf individueller Ebene so ein großes Problem ist, gesellschaftlich gesehen.
Ich glaube, du hast Unrecht. Ich glaube, dass die individuelle Essensverschwendung einen höheren Prozentsatz der weltweiten Essensverschwendung hat, als wir glauben.
Mhm. Also ja, kann sein, Zahlen, wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich damit nicht genug auseinandergesetzt. Ich glaube nur, wir hätten die Ressourcen, sogar so viel Essen zu verschwenden und trotzdem alle möglichen Leute auf der Welt zu füttern.
Ja, aber das Problem ist ja nicht nur, die Leute auf der Welt zu futtern. Es ist ja
die Ressourcenverschwendung, Essen, ja, da hast du recht, daran habe ich nicht gedacht.
Du kannst, ja, natürlich kann ich mein halbes hartes Brot nicht nach Afrika schicken. Mhm.
Ja doch, stimmt, der Ressourcen- und Nachhaltigkeitsaspekt, den habe ich jetzt einfach mal so ganz frech unter den Tisch fallen lassen. Wie so ein Arschloch.
Lass ihn frech fallen. So baut man gute politische Argumente, indem man Sachen frech fallen lässt.
Ja, hier, Rhetorik 101 mit Georg Kammerer. Einfach mal Argumente fallen lassen.
Einfach so.
Wenn es irgendwas gibt, was eure Haltung in Frage stellt, ignoriert es einfach.
Einfach so tun, als ob es es nicht gibt.
Ja.
So, oh, ja, find auch, dass das Wetter eigenartig gerade ist. Oh, wir waren nicht da, sind aber da hingekommen. Aber seriously, das Wetter ist gerade echt eigenartig. Mhm.
Na, es regnet ja jetzt endlich wieder. Endlich regnet es wieder.
Naja, aber es schwankt zwischen Sonne und Regen und Wind und kalt und warm, ne? Und dann kriegen wir alle Halsschmerzen und dann haben wir alle Corona wieder oder Ängste davon.
Ja.
Hot Take, ne? Mathilde, Hot Take, ne? Oh, Mensch. Ja, ich glaube, wir haben irgendwie aus uns rausgepresst, was in uns
ja,
war.
Ja, es ist heute eine langsamere Folge, ne? So, es ist irgendwie eine etwas müde Folge heute.
Ja, aber das ist okay. Ja. Weißt, wisst ihr, ich sag euch was Gutes. Ich habe zum Beispiel, okay, Georg, ich hab was.
Okay.
Jeder von uns sagt jetzt etwas, worauf, was wir gemacht haben, was sehr klein ist, aber worauf wir stolz sind, dass wir es gemacht haben.
Oh, ach du Heilige, okay.
Ich fange an.
Ja.
Ich habe 140 Euro an Rundfunkbeiträgen bezahlt, die fällig waren. Und wo ich seit Monaten die Briefe ignoriere.
Krass, okay, dann steige ich darauf ein. Weil ich habe, glaube ich, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit die jetzt gerade oder die vor kurzem fällig gewordenen Rundfunkbeträge nicht ganz pünktlich gezahlt, aber bevor die erste Mahnung kam.
Siehst du. Lecker, lecker.
Abgefahren. Ja, aber das finde ich schön, dass wir das beide gemeinsam, vor allem, weil wir ja beide auch die letzten Jahre viel von, also indirekt von Rundfunkbeiträgen gelebt haben. Ich habe nie meine Rundfunkbeiträge pünktlich gezahlt. In der Zeit, ich habe sie alle gezahlt. Warum sage ich das so, als ich mich verteidigen muss? Ich habe sie gezahlt. So, ist okay. So. Früher oder später muss man sie ja zahlen. Kommt man ja gar nicht drum rum. Ja. Lustig. Ich hatte mal eine Freundin von mir, hat eine Zeit lang beim RBB irgendwo in der Verwaltung oder so gearbeitet. Und die hat mir mal ihre Gehaltsabrechnung gezeigt. Die kam tatsächlich in einem Umschlag, auf dem aufgedruckt war. Also der RBB hat diese Umschläge drucken lassen für die Gehaltsabrechnung seiner MitarbeiterInnen, auf dem stand, ihr Gehalt ermöglicht durch Rundfunkbeiträge.
Wow, ich war immer so glücklich, dass das nirgendwo bei uns stand. Weil ich die auch nie bezahlt habe.
Ja.
Jetzt halt doch. Aber was wollte ich noch fragen? Aber das wird doch nicht komplett also die Gehälter werden ja nicht komplett vom Rundfunkbeitrag bezahlt.
Welche Gehälter meinst du jetzt? Von den Angestellten vom Sender oder von Leuten wie uns, die für irgendwelche Produktionen?
Beides. Die Angestellten, weil wir wurden ja von der Produktionsfirma auch gezahlt, die dann unabhängig Geld hatte.
Ja, gut, aber jetzt erstmal auch in unserem Fall, auch in den Bilanzen der Produktionsfirmen wurden ja unsere Gehälter gegengerechnet mit dem Budget, das sie für das jeweilige Format bekommen haben. Und das waren ja öffentlich-rechtliche Formate, also kam das Geld letzten Endes aus Rundfunkbeiträgen.
Wow.
Es sei denn, ich meine, bei dem einen oder anderen Projekt, an dem wir beteiligt waren, besteht ja die Vermutung, dass die Produktionsfirma vielleicht auch in die Miesen gegangen sein könnte. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Wenn das so wäre, dann war da vielleicht auch Geld dabei, das nicht aus den Rundfunkbeiträgen kommt. Wer weiß.
Interessant.
Aber das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung. Ich weiß es überhaupt nicht. Was ist das andere? Bei den, ja doch, aber woher soll das Geld sonst kommen, wenn nicht aus Rundfunkbeiträgen? Darüber finanzieren sich doch die
öffentlich-rechtlichen Sender. Keine Ahnung, aber reichen die aus?
Natürlich, das sind doch irgendwie Milliarden im Jahr. Echt? Ja, frag mal AfD-Politiker, die können dir sagen, wie viel Geld das ist.
Ach so, die wollen die abschaffen. Ja,
oder kleiner machen, das ist doch viel zu viel. Komm, ich google das schnell.
Ja, was zahlt man im Jahr an Rundfunkbeiträgen?
Ja, man als Individuum zahlt man im Jahr irgendwie sowas wie, ich weiß ja jetzt auch nicht mehr, wie viel es sind, aber irgendwas um die 200 Euro als Individuum.
Aber das ist ja aber auch als Haushalt.
Ja, als man Haushalt,
zahlt,
richtig.
Nicht jedes Individuum zahlt, also ein Haushalt zahlt Rundfunkbeiträge.
So, jetzt gucken wir mal. Jahresbericht 2018, der Rundfunk. Oh, das ist jetzt ein komplett kompliziertes PDF. Das ist jetzt auch richtig guter Content, liebe Hörerinnen und Hörer.
Weißt du was, das ist mir in diesem Punkt scheißegal. Ich möchte es nur wissen. So. Sorry, wir werden irgendwann mal besseren Content herstellen, nicht heute. Ja. Heute kriegt ihr, was ihr kriegt.
So, Achtung, ich habe es gefunden. Also, Kennzahlen 2018. Höhe der Gesamtbeiträge aus den Rundfunkbeiträgen, der Gesamterträge aus den Rundfunkbeiträgen 2018. 8.639.120,91 €.
Wow. Ja. Okay, ja, das reicht für ein paar Gehälter.
Und Höhe der Aufwendungen für den Beitragsservice steht auch noch drin, das ist sehr nett. Das sind 173.472.461,52 €. Also das ist quasi einfach nur, was es kostet, diese Beiträge einzutreiben. Aber wie wir sehen, es bleiben immer noch, ja, so knappe, es bleiben noch knappe 7 Milliarden übrig.
Okay, ja. 7 Milliarden, ja, da kannst du schon ein paar Leute für bezahlen, ne?
Ja. Kannst du so 4-5 Intendanten krass bezahlen, dann ist die Hälfte weg.
Versau uns hier nicht die Chancen auf eine Karriere. Ach, fick. Fick unsere Karriere.
Ja, also ich weiß auch wirklich nicht, ob ich noch eine Karriere will. So ganz ehrlich, das ist jetzt mal der richtig ehrliche Content. Also
was, okay, das ist eine Frage, die ich Leuten oft gestellt habe. Wie sieht dein absolut perfekter Tag aus?
Der absolut perfekte Tag, den ich mal hatte oder in der Theorie?
Nee, in der Theorie. Wie würdest du deinen absolut perfekten Tag gestalten?
Das ist jetzt, das ist eine Frage, Mathilde, die kommt wirklich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt.
Wir können die als Cliffhanger lassen und irgendwann mal wirst du sie beantworten.
Möglich, ja.
Du kannst auch für dich entscheiden, ob du 2 Stunden am Tag arbeiten willst, 8 Stunden am Tag, gar nicht, nichts essen, nur im Bett liegen. Aber es ist so ein Gedanken, den man sich machen kann.
Ja.
Und dann kannst du für mich beantworten.
Vielleicht beantworte ich es in der nächsten Folge, vielleicht auch nicht, vielleicht nie.
Vielleicht auch nicht, vielleicht nie.
Ja.
Vielleicht ist das der Cliffhanger für alle Folgen.
Wie immer.
Ja. Ist so, schickt uns Pornos. Was ist Georgs perfekter Tag? Basta. Ups. Meine Güte.
Ja, ja gut.
Wir sind halt einfach Content King und Queen. Das kann man halt sagen.
Also sagen kann man das auf jeden Fall. Du hast es gerade gesagt. Damit hast du bewiesen, dass man es sagen kann. Ja.
Kann man es glauben? Probably not. Aber whatever.
Ja. Das war doch mal wieder eine ganz spezielle, interessante Folge, die wir ja heute hier rausgehauen haben.
Es fühlt sich eher gepresst als gehauen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Die wir mit letzter Kraft abgepresst haben. Von dem, was wir haben.
So, wer wird jetzt ein Nickerchen machen? Hallo.
Oh, Nickerchen ist eine gute Idee, mache ich vielleicht auch. Mm.
Ja. Ich werde mich um meine Rückenschmerzen kümmern und vielleicht ein Nickerchen machen. Genau, das ist das Ende unserer Pressfolge. Ich muss aber zumindest sagen, dass ich extrem glücklich bin, dass wir es trotzdem durchgezogen haben. Und ich hoffe, dass alle Hörer, die bis zu diesem Punkt gekommen ihr seid, das Verb sein. Oh,
ja.
Dass ihr auch glücklich
Wow, okay. Du machst es schon, Mathilde. Ich halte einfach meinen Mund.
Danke. Ich krieg das hin. Danke, dass ihr bis zu diesem Punkt zugehört habt, wenn ihr noch hier seid. Wir freuen uns auf jeden Hörer und teilt die Folge, liked uns auf Instagram und Facebook. Sagt euren Freunden Bescheid, wie gut wir sind, wie funny und entertaining und politically correct und einfach perfekt wir sind.
Und wie offen auch so mit unseren psychischen Struggles und sowas.
Das stimmt. Wir sind sehr offen damit. Ja. Und ich habe gehört, dass Mental Health super trending ist.
Genau, Mental Health. Was auch wirklich wichtig dazu ist, das ist mir jetzt sogar ernsthaft wichtig, kurz zu erwähnen, dass, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, weil darauf habe ich keine Lust, aber dass ich selbstverständlich, wenn ich gerade diese Struggles mit psychischer Gesundheit habe, dass ich natürlich auch sowieso in Therapie bin, aber mir auch anderweitig Hilfe suche. Kleinen Shoutout mal wieder. Ich habe sie dieses Mal noch nicht gebraucht, glücklicherweise, aber das ist auch ein kleiner Infodrop jetzt noch am Ende. Wenn ihr in Berlin lebt, auf jeden Fall Berliner Krisendienst. Da kann man im Zweifelsfall anrufen, vorbeigehen. Fast immer sind die Leute da sehr cool. Einmal hatte ich ein Arschloch, aber hey, dann ruft man halt in einem anderen Stadtteil an, wenn das passiert.
Und macht euch keinen Kopf, wenn ihr das braucht. Macht euch keine Schuldgefühle. Es ist vollkommen in Ordnung, zu dieser Zeit, aber zu jeder Zeit, dass man Hilfe und Unterstützung braucht. Und ich glaube, ich werde jetzt nicht zurück in Promo gehen und wir lassen es da. Das ist nämlich wichtiger und schöner.
Schönes Host am Ende. Danke euch fürs Zuhören.
Danke. Tschüss.